Werbung, nicht in eigener, sondern in deiner Sache. Die überregionalen Veranstaltungen für das Jahr 2026 stehen fest. Im Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema zielorientierte Patientenkommunikation. Wenn der Gedanke, dass deine Patienten nahezu unabhängig vom Preis deinen Behandlungsvorschlägen folgen, sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an. Im September dreht sich alles um dich als Unternehmerin und dich als Mensch. Bei Health and Leadership trifft unternehmerischer Input auf Wohlfühleinheiten und Gesundheitsinput. Und schon fast eine Institution gehen wir im November natürlich wieder an den Hockenheimring. Am Freitag stärkst du deine unternehmerische Kompetenz, am Samstag schaust du, was auf der Rennstrecke geht. Alle drei Veranstaltungen haben nur stark limitierte Plätze. Infos und Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Inhaberin und Gründerin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks. Und wir nehmen heute Folge 2 mit unserer Expertin für Praxisorganisation und Praxismanagement, Maren Riedel-Venturi, auf. Folge 2, weil wir beim letzten Mal einfach so viel zu sagen hatten, dass wir stundenlang hätten reden müssen, um alle Themen zu besprechen. Liebe Maren, ich freue mich, dass du wieder da bist und dass wir den Faden vom letzten Mal wieder aufnehmen bei all den Punkten, die wir eben nicht besprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich nochmal da sein darf und dass wir das Gespräch fortsetzen dürfen. Schauen wir mal.
Vielleicht müssen wir uns ja nochmal treffen.
Ob wir uns diesmal an die Themen halten.
Ich glaube ja, ich meine, das ist ja auch bescheuert, wenn man glaubt, man könnte Praxisorganisation und Praxismanagement und so große Themen wie Trends der Zukunft und Praxis der Zukunft und Herausforderungen, wie auch immer, dass man das alles in 35 Minuten packt. Das hätte uns ja eigentlich gleich von Anfang an klar sein müssen, oder?
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, das Thema ist ja auch so weit gefächert, dann kommt man ja immer zum nächsten und sind ja alles, du hast ja nicht nur einen Aspekt, du hast ja ganz viele, das kannst du nicht in 30 Minuten abhandeln.
Wobei ich gerade eben gedacht habe, als wir in der Vorrede, bevor wir den Aufzeichenknopf gedrückt haben, über das Thema erwachsen werdende Kinder gesprochen haben, habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Das könnten wir auch mal bewegen, wie das so ist, wenn die Kinder Flügge werden, wenn man denen dabei zuguckt, was man so macht, ne, um denen Flügel zu geben, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man würde die denen lieber stutzen, damit die im Nest bleiben. Wir reden dann auch mal darüber, weil ich glaube, das ist bestimmt auch ein cooles Thema, wie man damit umgeht. Wir haben heute uns zwei Themenschwerpunkte rausgepickt. Das eine ist das Thema Patientenbindung und Steuerung. Und das andere Thema, das wir bearbeiten wollen, ist das Thema Trends in der Praxis der Zukunft. Und ich würde denken, komm, lass uns einfach mal gleich einsteigen in das Thema Patientenbindung und Steuerung. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was du unter beiden Themen sozusagen verstehst?
Also Patientenbindung und Steuerung ist ja natürlich ein extrem wichtiges Thema, finde ich. Das eine ist, das hat natürlich immer den betriebswirtschaftlichen Aspekt. Und das andere ist aber auch so der persönliche Aspekt, dass man auch ja gerne mit Menschen arbeitet, die man meistens ganz gerne mag. Und vor allen Dingen Steuerung, da geht es auch so ein bisschen darum, dass man gewisse Umsatzziele hat und auch gewisse Vorstellungen von den Behandlungen, die man gerne macht. Und man möchte ja nicht alles machen. Und dass man sich auch ganz bewusst die Patienten raussucht und versucht, mehr von den Patienten zu bekommen, von der Zielgruppe, die man gerne behandelt. Und da muss man natürlich erstmal wissen und für sich definieren, wer ist denn meine Zielgruppe? Wen möchte ich gerne behandeln? Welche Arten von Behandlung sind das und welche Patientengruppen sind das auch? Es kann natürlich sein, ich kenne Praxen, die machen nur doppelte Festzuschuss. Das heißt, die behandeln nur Patienten, die finanziell vielleicht nicht die Möglichkeiten haben oder nicht so viel Geld ausgeben wollen beim Zahnarzt. Und doppelte Festzuschuss, die kriegen natürlich durch das geringe Einkommen einfach das Doppelte gezahlt. Da haben die sich drauf spezialisiert und finden das ganz toll. Das ist nicht jedermanns Sache, weil dann komme ich mit 300, 500 Scheinen im Quartal nicht durch, sondern habe, was ich, 1.800, 2.000 Scheine. Das muss man mögen. Und auf der anderen Seite habe ich Praxen, die haben vielleicht 300 oder 200 Scheine und nur 18% des gesamten Volumens oder 12%. Ich habe eine Praxis mit 12% des gesamten Volumens, die nur über Kassenleistung funktionieren und der Rest ist reine Privat- bzw. Zuzahlerleistung. Und da muss man sich halt gucken, man kann natürlich auch irgendwo in der Mitte stehen, aber das ist mal so ein bisschen die groben Richtungen, die es gibt. Also das eine ist, ich mache komplett auf, ja, so ein bisschen alles, also ganz schnell und habe mich auf die Zielgruppe spezialisiert. Ich kann mich natürlich auf Familien spezialisieren, auf Kinder und so weiter. Aber wenn ich das weiß und gucke für mich, oh, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten, dann weiß ich auch, mit welchen Patienten ich arbeiten möchte. Und dann schaue ich halt auch wirklich ganz gezielt hin, wie komme ich denn an die Patienten? Das eine ist Marketing und das andere ist aber auch, wie ich mit dem, also wie ich die Patienten berate, wie ich die in der Praxis steuere, wie zuverlässig sind die. Das heißt, ich fange auch irgendwann an, Patienten in Kategorien einzuteilen. Das kann ich mit Sternen machen, das kann ich mit ABC-Patienten machen. Das klingt für den einen oder anderen am Anfang immer ein bisschen, oh Gott, das ist ja, ja, also manche finden das ein bisschen komisch. Ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass es ohne dem funktioniert, weil ich ja auch nie war, man will ja nicht nur mit C-Patienten. Und C-Patienten sind für mich Patienten, die unzuverlässig sind, die ihre Termine nicht einhalten, die überhaupt keine Zuzahlungsbereitschaft oder auch überhaupt keine Mitarbeitbereitschaft haben. So. Und A-Patienten sind halt die, die wirklich die Praxis empfehlen, die wiederkommen, die auch geplante Behandlung durchführen lassen, auf die ich mich einfach verlassen kann. Und B-Patienten sind halt erstmal jeder Neupatient. Und einfach die Patienten, die zwar regelmäßig kommen, aber vielleicht auch nicht so eine hohe Empfehlungsquote haben, aber auf die ich mich im Großen und Ganzen auch gut verlassen kann. Das sind immer so die Kategorien, für die ich, mit denen man immer ganz gut arbeiten kann.
Jetzt höre ich ja schon die eine oder andere Behandlerin sagen, wie kann man denn sowas machen, die Patienten kategorisieren? Wir haben doch einen, ich bin doch als Ärztin in einem Eid verpflichtet, jeden zu behandeln. Das geht doch nicht, dass man hier, ich übertreibe jetzt mal noch, eine Klassenmedizin sozusagen machen, haben wir ja sowieso schon über die beiden Klassensysteme. Was würdest du denn so jemandem sagen, also wenn du in der Beratung sozusagen bist und ich bin die Behandlerin und sage, das geht ja gar nicht. Das ist ja völlig unmoralisch und ethisch total verwerflich.
Nee, finde ich nicht, weil also ethisch ist es ja auch, dass ich mein Unternehmen Zahnarztpraxis wirtschaftlich führen kann. Und ich kann auch nur dann Patienten behandeln, die sich vielleicht Dinge nicht so leisten können und kann denen vielleicht auch mal was dazugeben oder schenken oder denen eine Freude machen, wenn ich weiß, das geht wirklich nicht, wenn ich sonst betriebswirtschaftlich gut wirtschafte, wenn was übrig bleibt, wenn es der Praxis gut geht. Und wenn ich das nicht mache, dann dauert es nicht lange, dann kommt die Bank, klopft an und sagt, was ist denn los da? Und schneller als ich gucken kann, ist der Schlüssel gedreht und dann geht gar nichts mehr. Die Frage, also das ist auch eine Ethik, an die ich mich halten muss. Und das heißt ja nicht, dass ich die Patienten nicht behandle. Das heißt vielleicht einfach nur, dass ich sie zu gewissen Bedingungen dann nur noch behandle. Jemand, der eigentlich nie zu seinem Termin erscheint, den kann ich. Den würde ich einfach nicht mehr regulär einbestellen. Den würde ich entweder am Rand einbestellen oder nur noch gegen Bedingungen. Das heißt, dass er eine Anzahlung leistet, die er wieder kriegt oder wirklich nur noch im Notfall und dann aber auch nur zu gewissen Notfallzeiten. Und sonst würde ich ihm, das kann die Praxis ja nicht tragen, wenn ich dem einen 2-Stunden-Termin reserviere. Wir stehen alle da, alles vorbereitet, alle Materialien, alles und er kommt nicht. Das ist ein riesen betriebswirtschaftlicher Schaden und vor allen Dingen, das ist auch unmoralisch und unethisch der Praxis, den Mitarbeitern und auch ja einfach gegenüber. So sehe ich das. Und das heißt ja nicht, dass den Menschen nicht geholfen wird. Aber man muss halt
Wenn wir
gucken,
jetzt
zu welchen Bedingungen.
den nächsten Schritt weitergehen und wir würden, also du weißt ja, dass ich völlig überzeugt bin davon, dass die beste Art, eine Praxis zu führen, sich klar, am Anfang darüber klar zu werden, was ist das, was ich will? Was ist mein Behandlungskonzept? Was ist das, wofür ich morgens aufstehe, wofür ich brenne? Und was ist mein Verständnis von gesunden, schönen Zähnen? Und daraus ergibt sich ja ein Konzept. Und aus diesem Konzept ergibt sich ja automatisch, dass es Patienten gibt, die passen wie Schloss in Schlüssel. Und es gibt Patienten, die haben halt andere Vorstellungen zu sich und ihren Zähnen. Das ist ja völlig in Ordnung, dass jemand das hat. Nur dem kann ich ja dann in meiner
Nee.
Praxis nicht helfen.
Die sind
Aber
dann auch woanders glücklicher. Also das ist ja auch eine Form von Ethik. Ich quäle den ja nicht mit Dingen, die er gar nicht will und braucht, sondern die Ethik besteht ja dann meines Erachtens auch darin zu sagen, das ist alles ein gutes Konzept, aber wir sind vielleicht nicht die richtige Praxis für Sie.
und wenn wir jetzt mal so weitergehen, dann könnte man ja jetzt das nächste Argument bringen, könnte sagen, ja, Wenn ich aber eben diese Vorstellung davon habe, es hat ja nicht jeder Patient das Geld, um meine Vorstellung mit mir umzusetzen. Die kann ich ja, zu denen kann ich ja nicht sagen, ja, dumm gelaufen, dass du keine Cola hast, keine Arme, keine Kekse, kannst halt hier nicht mitspielen. Such
Ja,
dir einen
also
anderen Sandkasten.
da muss man gucken. Also ich meine, es gibt tatsächlich, es gibt einfach Dinge, die kann ich ja mitgehen, wo ich sagen kann, okay, das kann ich vertreten, das mache ich. Und dann kann ich aber auch sagen, es gibt Dinge, die macht mein Kollege besser. A, kann ich ihm eine Empfehlung aussprechen und B, kann ich gucken, okay, inwieweit kann ich das Konzept mitgehen und das auch mit ihm machen? Weil es heißt ja nicht, dass ich das prinzipiell gar nicht mache, sondern es heißt halt einfach nur, dass ich einfach auch mal ganz klar bewerte, inwieweit bringt mir das was? Also wenn ich weiß, ich stehe da auch medizinisch nicht dahinter, dann muss ich mich schon auch fragen, kann ich das dann so umsetzen oder gibt es eine andere Praxis, die das vielleicht viel besser kann? Und ich wette, also, ich meine, ich sitze hier in München. Wir haben natürlich eine wahnsinnig hohe Zahnärztdichte. Hier findest du immer jemanden, der es macht, wenn du es nicht machst. Das ist gar kein Problem. Aber auch in anderen Regionen gibt es mit Sicherheit Kollegen, die das Thema ganz anders sehen, ganz anders bewerten. Und da muss man einfach mal ein bisschen gucken. Oder auch bei, ich kenne Praxen, die machen gar keine Wurzelbehandlung mehr, weil sie das aus dem ganzheitlichen Aspekt nicht machen. Und wenn da mal, wenn das dann doch, doch gewünscht ist, gibt es immer Praxen, die das auch machen, Kollege, mit dem man dann zusammenarbeiten kann, dem man es hinüberschicken kann. Aber das ist so ein, das muss jeder auch ein bisschen für sich selber entscheiden, denke ich. Und auch gucken, geht das mit meinen Vorstellungen? Wenn ich die Vorstellung habe, ah, die Armen, dann kann ich mich ja auch darauf spezialisieren. Ich kann ja auch genau daraus eine Praxis aufbauen. Ich kann ja wirklich sagen, ich spezialisiere mich auf diese Gruppe. Dann kann ich aber nicht mit 10 Patienten am Tag betriebswirtschaftlich arbeiten, sondern ich brauche halt 50, 60, 80 Patienten. Wenn mir das nicht zu viel ist und ich das gerne mag, dann go for it. Aber betriebswirtschaftlich kann ich mir es nicht vorstellen, dass du rein mit den Leistungen der GKV mit 10 Patienten am Tag wirst du nicht glücklich.
Das heißt aber ja auch, wenn ich da jetzt mal so nachhake, das heißt aber auch, wenn ich mich für ein Konzept entschieden habe, das auch betriebswirtschaftlich tragfähig ist, also ich habe jetzt verstanden, ne? Nehmen wir
Ja.
mal an, du nimmst dieses Extrem und sagst, ich mache nur doppelten Zuschuss, alles andere mache ich nicht, dann brauchst du einfach eine andere Anzahl von Patienten, um betriebswirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten, so dass für die Praxis, dass die auch weiter existieren kann. Oder du hast ein anderes Konzept, dann mag das vielleicht, aber du musst schon, du hast das Konzept, das ist meine Behandlung, das ist mein Zielpatient und daraus ableiten, wie viele Patienten muss ich tatsächlich wie machen, wie muss ich das strukturieren, um am Ende des Monats alle Kosten inklusive des von mir gewünschten Einkommens tatsächlich erwirtschaftet zu haben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und letztendlich, ich denke auch, man muss sich immer ein bisschen vor Augen, wir machen die Gesetze nicht. Wir haben die Gesetze nicht gemacht, die Vorgaben sind so. Und ich meine, auch die GOZ ist noch aus den 80ern. Und wenn man noch ein bisschen weiter, selbst da wurde der Faktor von den 60er Jahren noch in die 80er noch die Novellierung damals übernommen. Also wir haben im Grunde genommen eigentlich seit den 60er Jahren denselben Faktor. Und auch bei der GKV, also bei den gesetzlichen Krankenkassen, auch da, ich meine, da steigt das, aber ich meine, jetzt haben wir ja wieder die Budgetierung und der Faktor, wie er da steigt, also es ist selbst mit der Inflation lange nicht aufzufangen. Und wie gesagt, wir machen die Gesetze nicht. Und ich kann ja auch so ein 80-20-Ding haben oder ich kann sagen, okay, der Monat ist gut gelaufen, ich kann auch mal ehrenamtlich was machen. Das ist ja alles gar kein Thema, wenn ich das gerne möchte und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte was zurückgeben. Das ist ja super. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Projekte. Und ich kann auch, wenn ich Patienten jahrelange Betreuung habe, den kann ich mir dann auch mal ganz bewusst sagen, und das schenke ich Ihnen jetzt und das mache ich jetzt. Und ich gut, immer Vorsicht mit der Steuer, da muss ich einfach mal mit dem Steuerberater sprechen, inwieweit das dann machbar ist. Aber das kann ich ja machen. Da spricht ja nichts dagegen und das ist ja nicht
Setz aber ja
falsch.
voraus, wenn ich dir ins Wort falle, setz aber voraus, dass ich einfach weiß, wo stehe ich betriebswirtschaftlich.
Genau, richtig, richtig. Und das ist
Aber
halt.
wo ich explizit darauf hinaus wollte, ist, also ich mache mal wieder ein Bild auf, stell dir
Ja.
vor, da ist eine Praxis und die haben sich jetzt überlegt, das ist jetzt unser Behandlungskonzept. Am einfachsten, sage ich mal, augenscheinlich wäre es ja, wenn ich eine Praxis neu eröffne. Ne, da kommen halt eben jeden Tag Patienten und da könnte ich eben einfach gleich von Anfang an meinen Stiefel fahren und die einen kommen halt wieder, weil die sagen, das finde ich ja mega. Und die anderen sagen, das hier ist nicht mein Zuhause. Ne, weil aus unterschiedlichen Gründen. Ich will nicht zur Prophylaxe zweimal im Jahr. Ich will eine Füllung, die die Kasse bezahlt und keine andere Füllung, die ich als Behandlerin eben aus Überzeugung mache. Ist auch egal. Also wie auch immer das ist. Der eine sagt, finde ich toll, und der andere sagt, ist nicht mein Zuhause. Dann wächst sozusagen ja mein Patientenstrom, wenn ich da konsequent bin, und besteht von Anfang an nur aus, ne, die in die zweite Runde kommen, aus Wunschpatienten. Jetzt bin ich aber ja als Gründerin darauf angewiesen, dass möglichst schnell möglichst viele in meinem Bestellbuch stehen. Das ist ja, geht ja dem wieder zuwider, dass ich sage, ich soll auch konsequent sein. Ich muss also auch aushalten können, wenn ich mir treu bleiben will, dass der wieder geht, statt mit einem zweiten Termin nach Hause zu gehen.
Gut, das Problem habe ich ja immer, weil, denke ich, weil es gibt ja auch viele, die meine Nase einfach nicht leiden können. Die kommen ja auch nicht wieder. Also das ist, es gibt ja auch, selbst wenn ich eine Übernahme mache, gibt es ja auch die Regeln, dass, ich glaube, es sind rund um die 30% oder 40% der Patienten, die sich nachher umorientieren, weil ich, also die Zahl ist gar nicht so klein eigentlich. Es bleiben viele, aber es gibt auch immer viele, die dann sich doch woanders hinwenden, weil sie den neuen Behandler, die neue Behandlerin einfach nicht mögen. Das kommt auch vor, denn der Stil
Wie
will
gehen
nicht
wir denn aber
investieren.
trotzdem mit dieser Existenzangst um? Also ich würde jetzt mal so sagen, ich kann das total gut nachvollziehen, eben zu sagen, oh nein.
Und ich kann ja gucken, dass ich das auch Schritt für Schritt mache. Also das ist gerade auch, es ist ja nicht nur, wenn ich neu gründe, sondern selbst wenn ich das Konzept wandle, habe ich vielleicht schon viel. Aber selbst wenn ich viel arbeite, heißt das ja nicht, dass ich am Ende des Monats auch genug auf dem Konto habe. Das ist ein, sage ich, ein volles Terminbuch ist ja nicht zwangsläufig die Garantie dafür, dass mir das Geld am Ende des Monats reicht. Das ist es definitiv nicht. Und es wird immer mal Monate geben, die sind vielleicht nicht so gut und so weiter. Aber wenn ich ein Konzept aufbaue und das auch vernünftig an die Patienten ranbringe und denen auch erkläre, dann kommen auch immer mehr von denen. Und vielleicht ist mein Konzept einfach, dass ich mir Zeit nehme, dass ich bewusst mir Zeit nehme für die Beratung oder für eine bestimmte Füllungsart und so weiter. Das ist ja gar nicht, das heißt ja nicht, dass ich anderes nicht machen kann, aber das heißt, dass ich diese Patienten, die mir Umsatz bringen, auch nachher im Terminbuch priorisiere und so weiter. Also, dass das einfach langfristig so ausgerichtet ist, dass ich dahin komme. Das heißt ja nicht, dass ich jeden vor den Kopf stoßen muss, sondern einfach, dass ich auch gucke, finde, dass ich die beste Lösung finde. Und natürlich wäre ich vielleicht nicht immer 120% mein Konzept umsetzen können, aber ich denke so, gibt ja immer dieses Pareto-Prinzip, 80-20 ist doch eine ganz gute Zahl. Und wenn ich das in 80% der Fälle schaffe, dann ist das doch super. Dann ist doch schon
Ich
mal
finde,
wahnsinnig viel gewonnen.
ich meine, ich tue mich, also ich finde, dass wir diese Fragen, das ist super, dass du die beantwortest, denn ich glaube einfach, dass das etwas ist, was unsere Hörerinnen interessiert. Denn ich glaube, ich habe viele Behandler und Behandlerinnen kennengelernt, die haben die Freude an ihrer Arbeit verloren, weil sie in eine Praxis reingewachsen sind, wo sie mit Vorstellungen begonnen haben und dann hat es der Alltag sie überrollt. Und ich glaube, das ist der höchste Preis, den du bezahlen kannst, wenn du keine Freude mehr an der Arbeit hast.
Ja,
Und
also
das Nächste, wo ich da festen von Überzeugung von bin, ist, dass du vermutlich auch wirtschaftlich nicht wirklich erfolgreich bist, wenn du bei dem, was du tust, keine Freude hast, wenn du nicht das machst, was du eigentlich tun willst. Und, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, ist, ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Umstellen wieder zu sich selber, eben oder zu sich selber zu stehen, entweder von Anfang an oder du kommst irgendwann an den Punkt und sagst, ich möchte das jetzt anders haben, dass das halt eben nicht ohne Verlust sozusagen auch funktioniert. Also wenn du mehr Patienten von der einen Sorte haben willst, muss es automatisch, also 100% Patienten, jetzt hast du 20% von deinen Lieblingspatienten und 80 von denen, die du eigentlich vielleicht nicht so gerne hättest, dann muss es natürlich sich verändern. Und damit eben Platz ist, müssen auch welche gehen.
ja,
Und ich
das
glaube,
kannst du dann griffig,
das
ja.
muss man aushalten, in
Ja.
dieser Spannung zu stehen zwischen, mein Behandlungskonzept ist mir wichtig, da will ich hin, im Vergleich zu, ich kann doch nicht auf diesen Patienten verzichten. Und ich glaube, die Antwort, die du da
Ja.
gegeben hast, sozusagen, ist, lass dir doch Zeit, mach's doch Stück für Stück, ist, glaube ich, eine coole Antwort.
Ja, es geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ich kann es ja auch nicht erzwingen. Und das, der Punkt, der andere Punkt ist aber auch, wenn ich den Patienten immer nachgebe, die eigentlich nicht mein Konzept entsprechen und sage, ja, das mache ich jetzt noch oder es kostet nichts oder es kostet nur ganz wenig, ich ziehe ja auch viel mehr von denen an. Und dann habe ich das Problem, wird immer größer, das Problem wird ja nicht kleiner. Aber wenn sich meine Wunschpatienten zu wohl bei mir fühlen, dann reden die genauso drüber und ich kriege mehr von denen. Und wenn ich aber dann meinen Kalender voll habe mit Menschen, die oder mit Patienten, die eigentlich zu den Prozent gehören, die ich nicht so gerne behandeln will, dann habe ich natürlich ein Problem und da muss ich auch mal konsequent sein. Und das kann man steuern und das kann man, und ich finde auch, man darf auch mal sagen, also wenn auch manchmal Dinge überhaupt nicht mehr funktionieren, dann darf man auch mal sagen und so, und jetzt ist Stopp. Und dass man das Vertrauensverhältnis auch nicht mehr sieht als Behandler. Man darf das auch mal aufkündigen und man darf auch mal den Mut dazu haben, um zu sagen, und jetzt ist Feierabend hier. Das, so geht's nicht. Sie halten sich nicht an unsere Regeln, sie benehmen sich nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen, weil Sie beratungsresistent sind. Ich bin der Meinung, dass Sie woanders besser aufgehoben sind. Im Notfall mit Schmerzen ist natürlich immer eine andere Nummer. Da muss ich halt die Schmerzbehandlung machen. Aber es das heißt ja nicht, dass ich alles machen muss und mir alles gefallen lassen muss. Auch da mal konsequent zu sein und zu sagen, und hier ist Schluss. Und auch wenn dann mal, ich meine, es gibt Patienten, die gehen heute raus und drohen, ich schreibe das bei Google oder bei Chameda rein. Ja, bitte, go for it, mach es. Entweder kann ich dann immer noch Einspruch erheben, ich kann das auch vernünftig schildern. Also ich denke, die Menschen sind ja auch nicht dumm, ob die das draußen lesen. Das ist eine Praxis, die nur 5-Sterne-Bewertung hat und alles ist gut, da wäre ich auch mal ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich lese eigentlich eh nichts mehr, ich mache mir selber immer ein Bild. Aber ich bin einfach, auch die Angst muss mal raus aus dem Kopf. Ja, dann Worst Case, dann schreibt da halt was. Und auch nicht schlimm. Dann habe ich immer noch Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren. Aber ich denke, das eigene Wohlbefinden und die eigene, wie sagt man so schön, das eigene,
Zufriedenheit?
ja, die eigene Zufriedenheit, und das ist doch viel wichtiger. Und da muss man einfach gucken, dass man sich da auch nicht unterbuttern lässt und sich da auch nicht unter Druck setzen lässt. Und ich weiß das von einigen Behandlerinnen, die da manchmal, also ich kenne es ja auch aus eigener Praxis, was da manchmal für Drohungen entstehen. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, so, und jetzt ist hier Schluss und es ist strafrechtlich relevant zum Teil, was da passiert.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, um mal die dunkelste Seite sozusagen zu verlassen, nehmen wir mal an, du hast es geschafft. Also wir gehen mal in die Situation, du begleitest eine Zahnarztpraxis, ihr habt zusammen entwickelt, was ist mein Konzept? Ihr habt daraus sozusagen die Wunschpatienten oder die Wunschpatientengruppen, sind ja vielleicht auch nicht nur eine, sondern ein paar mehr, herausgearbeitet. Was sind denn jetzt sozusagen Tipps, die du mitgeben könntest? Was sind denn Dinge, die ich tun kann als Behandlerin, um für diese Gruppen, ne, Wunsch, die Zielpatientengruppen, ich sag mal, attraktiver zu sein? Kannst du da vielleicht ein, zwei, drei Sachen sagen?
Also das eine ist auf jeden Fall einfach mal, dass ich den auch im Terminkalender, also für die auch Zeiten im Terminkalender frei habe, halte, dass wenn die sich für eine Behandlung entschließen und viel Geld bei mir ausgeben wollen, dass ich denen auch nicht erst in 5, 6 Monaten einen Termin gebe, sondern dass ich denen vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Wochen was anbieten kann. Das ist das eine. Das andere ist auch wirklich mal nachzufassen, ist alles gut gegangen, wie geht's Ihnen, auch mal nach einer OP mal am Abend nochmal anzurufen, es kommt so gut an, das machen meines Erachtens immer noch viel, viel zu wenige, auch nach einer großen Behandlung, oder am nächsten Tag einfach entweder selber oder die Rezeption anrufen zu lassen, dem einfach das Gefühl zu geben, dem Patienten, du bist wichtig, du bist uns wichtig und dein Wohlbefinden ist uns wichtig, und dem auch auf jedem Schritt dieser Behandlungsreise zu begleiten und auch da zu sein und Ansprechpartner zu sein. Ich glaube, das macht schon enorm viel aus. Und es geht meines Erachtens gar nicht darum, dass ein Wartezimmer so fancy ist und dass das ordentlich ist und schön ist und dass man sich wohlfühlt. Das ist für mich selbstverständlich. Aber ich denke, das Wichtigste ist, womit wir am meisten punkten können, ist einfach Mensch sein und dem, ja, einfach diese Wertschätzung füreinander wieder zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere sind Steuerungselemente, die im Hintergrund gut laufen müssen, dass meine Organisation stimmt, dass der Termin funktioniert, dass ich pünktlich bin, dass mein Patient pünktlich ist, dass ich alle Fragen geklärt habe. Also dieses ganze drumherum finde ich ist enorm wichtig. Weil der Patient kann nicht beurteilen, wie gut, was da in meinem Mund passiert, das können die am wenigsten beurteilen, sondern aber das drumherum wird beurteilt. Und wenn ich das verstärken kann und dieses positive Gefühl, auch wenn er rausgeht, dass er immer das Gefühl hat, der letzte Kontakt war was Positives und sie hat mir nicht wehgetan. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass das auch so im Kopf bleibt. Das sind so die Dinge, die man einfach drumherum tun kann, damit man sich wohlfühlt einfach auch. Also.
Ich habe die Tage ein Video gesehen, ich glaube, es war ich habe vergessen, auf welchem Kanal. Und da hat ein Amerikaner gesprochen und hat gesagt, was sind die Vertriebswege des 21. Jahrhunderts? Und dann hat er gesagt, der erfolgreichste Vertriebsweg des 21. Jahrhunderts bleibt immer die Beziehung. Das ist das, was bei Menschen funktioniert. Und heute Morgen habe ich irgendwie den Dentalreport, einen Auszug sozusagen daraus gelesen. Und auch dort stand drin, dass der Anteil der Produkte, die tatsächlich ohne menschliche Beziehungsarbeit gekauft wird, immer noch verschwindend gering ist.
Ich
Also
glaube auch nicht, dass sich
Menschen
das
wollen
ändert.
Beziehung. Und wenn man
Ja,
das
Menschen
vielleicht
kaufen von Menschen. Also Menschen kaufen von Menschen, die kaufen nicht von, ja, also das ist meistens ja immer so. Hat was viel mit Vertrauen zu tun. Und gerade in unserem Bereich hat das enorm viel mit Vertrauen zu tun.
Und es ist ja, ich finde, wenn man jetzt mal dort guckt, dann gewinnen wir ja wieder alle. Nehmen wir mal an, wir würden das machen. Ne? Also man würde den Fokus da drauf setzen und würde sagen, okay, der Patient kann nicht bewerten, objektiv, was da in dem Mund passiert. Der kann aber, der bewertet es drumherum. Und wenn das drumherum für ihn passt sozusagen, dann sagt er, das ist gut. Und dann erzählt er sozusagen da draußen auch darüber. Und ich finde immer, das beste Gespräch über den Gartenzaun ist ja, dass man über die neuen Zähne, ich mache jetzt ne, ein einfaches
Ja.
Bild, über die neuen Zähne spricht und ich erzähle dem Nachbarn, das hat mich einen Sack voll Geld gekostet, aber ich würde das morgen wieder machen. Der Nachbar jetzt in die Praxis geht, bringt er einen Sack voll Geld mit.
Ja, der weiß ja schon, dass es nicht für wenig zu haben ist. Das ist die beste Werbung, die mir überhaupt passieren kann, ne?
So, und da denke ich immer, wenn wir dorthin kommen, haben wir doch allen, wir haben doch, alle haben doch immer, ne, wir reden ja nicht darüber, dass wir einem vollbezahnten Kiefer drei Implantate verkaufen wollen, sondern wir reden ja über Dinge, die richtig und wichtig wären.
Sinn machen, ja.
Ne, also,
Genau.
wir reden nicht über irgendwelchen Schmuh, sondern ich denke mir immer, wenn uns das gelingt, dann hatte ich als Behandlerin Freude an der Arbeit. Meine Mitarbeiter haben in der Praxis gearbeitet, die so organisiert und strukturiert ist, dass es denen Freude macht. Der Patient ist zufrieden nach Hause gegangen. Und wenn wir jetzt in die Unternehmerinnenrolle wechseln, haben wir auch noch wirtschaftlich so viel Erfolg produziert, dass wir alle sozusagen damit glücklich nach Hause gehen können.
Ja,
Und
und
ich
ich
finde,
sag,
da sind wir wieder völlig auf der moralisch einwandfreien
ja,
Seite, weil
richtig.
alle eigentlich glücklich sind.
Ja, und auch dieses Patientenerlebnis nochmal, das sind so kleine Dinge, die ich immer wieder sehe, die so kopflos oft gemacht werden. Das ist einfach auch im Behandlungszimmer. Der Patient kommt rein und gerade bei einer OP ist es alles offen. Der denkt sich so, um Gottes Willen, das kann ich mit dem sterilen Tuch abdecken. Oder ich tue im Hintergrund, werden die Schubladen geschmissen oder die Spritze, die wird vor dem Patienten noch aufgezogen und so weiter. Das sind alles so kleine Dinge, die den Patienten verunsichern. Und das sind alles so kleine wertschätzende Dinge, wo ich mir einfach denke, versetz dich doch mehr an die Rolle deines Patienten. Und das betrifft ja nicht nur die Behandlerin, sondern das betrifft ja das gesamte Team. Das sind Dinge, die, es dauert mal länger, dann gehe ich hin nach 5 Minuten spätestens und sage, Frau Meier, es tut mir leid, es dauert noch ganz kurz, wahrscheinlich dauert es noch 5 bis 10 Minuten, ist das in Ordnung für Sie? Und dann auch mal wieder hinzugehen, weil es doch noch was ist, es dauert halt doch noch länger, bitte, muss dann mal einen neuen Termin, also auch, dass ich proaktiv auf die Patienten zugehe, wenn Situationen sind, die unerwartet kommen oder auch, dass ich mich einfach darauf einstelle, in meinem ganzen Lauf drumherum, dass ich nicht ins Behandlungszimmer reingehe und hinterm Rücken flüstere. Sag immer zu denen, stell dir mal vor, du bist in einem super guten Restaurant und hinter dir stehen die Kellner und tun die ganze Zeit tuscheln. Da kommst du dir auch komisch vor. Aber
Ich
das
finde,
passiert tagtäglich in tausenden Behandlungszimmern. Das ist enorm.
das passiert ja auch ganz oft und mir fällt es ja auf. Wobei meine Freundin sagt immer, du bist eine schreckliche Kundin. Es gibt so Dinge, die bringen mich total auf die Palme.
Ja, kenne
Ja,
ich.
wenn ich zum Beispiel, ich gehe in, ich sag mal, in einen Laden und da stehen die Verkäuferinnen, ich bin jetzt nicht, es stört mich nicht, dass die sich nicht sofort auf mich stürzen, weil meistens will man ja, wenn man nichts Konkretes sozusagen hat, will man erstmal da durch und lässt sich, ich sag jetzt mal, vielleicht inspirieren, um es mal so zu sagen. Was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist, wenn die dort hinten reden und die reden und beschweren sich über irgendwie die Arbeit. Und ich
Geht
immer,
gar nicht.
und also über das, den Stress, der da gerade ist, oder die reden übereinander, da denke ich immer, denkt ihr, ich wäre taub? Und ich soll hier mein Geld lassen? So. Und das ist so, glaube ich, was, was ich wirklich total schrecklich finde. Oder, ich mache immer da das Beispiel, ich bin mit dem Flieger unterwegs und dann erwartet die Fluggesellschaft, dass ich pünktlich bin. Ich muss ja dahin fahren, ich muss da parken, ich muss mich da hinsetzen. Denen ist aber schon längst klar, dass der Flieger Verspätung hat. So, die erwarten aber trotzdem, dass ich pünktlich bin. Und dann ärgere ich mich, weil ich immer denke, hallo, meine Zeit ist doch auch mein Geld. Sag mir doch Bescheid und sag, der Flieger ist eine halbe Stunde später. Es reicht, wenn du eine halbe Stunde später da bist.
Das
Und das
stimmt, ja.
Gleiche gilt in der Praxis sozusagen. Wenn mich einer fragt an der Rezeption, ne, gehen Sie ins Wartezimmer, dann sag ich bleibe sofort stehen und sage, wie lange wird es ungefähr dauern? Weil ich habe mich gerichtet, ich habe in meinem Kalender für Ordnung gesorgt, dass ich pünktlich da bin. 2 Minuten früher oder 2 Minuten später, da sage ich immer, da sagt man nichts dazu. Wenn die mich ins Wartezimmer bitten, sage ich jedes Mal, wie lange wird es dauern? Und wenn mich dann einer fragt, es wird noch eine halbe Stunde, haben Sie noch was zu erledigen, dann möchte ich am liebsten über diesen Tresen steigen. Weil ich dann sage, wenn ich was zu erledigen gehabt hätte, hätte ich das anders, hätte ich das gemacht, dann hätte ich mich sortiert. Ich habe mich so sortiert, dass ich jetzt hier pünktlich bin. Mich
Und
will
es
man
gibt immer Situationen, wo man es einfach auch nicht planen kann. Das gibt's. Aber ich denke mal, ich sage immer, wenn der Patient einen Termin um 10 hat und er läuft um 10 zur Tür rein, ist er schon zu spät. Weil der Termin
Ihr
startet um
müsst ja um
10.
10 Uhr starten, sozusagen.
Genau,
Also, was ich
das
eigentlich
heißt,
damit
ich
sagen wollte, ist,
empfehle auch immer, schreibt's drauf, komm bitte 10 bis 15 Minuten vor deinem Termin, dann hast du Zeit, um auf die Toilette zu gehen, Zähne zu putzen, die Anamnese zu erneuern, irgendwas zu unterschreiben, whatever. Der Termin startet um 10. Und wenn die Patienten mal so erzogen sind und ich mich als Behandlerin auch so erzogen habe, dass ich auch wirklich pünktlich bin, dann klappt es auch und dann ist das ein super Arbeiten und für die Patienten ist das enorm. Also meine Schwester hat mir jetzt das wieder erzählt, die hatte eine Frauenärztin, die hat sie jetzt gewechselt, weil die da 3, 4, 5 Stunden gewartet hat. Die sagt, und jetzt hat sie eine neue, da wartet sie nur eine Dreiviertelstunde und fand das schon super. Ganz ehrlich, nee, eine Dreiviertelstunde warten auf eine Frau, nee. Also da bin ich schon unruhig, ich mag das nicht. Kann
Also
man mir
was
doch
ich,
gleich sagen. Das meine ich so, ne? Aber ohne Kommunikation finde ich das immer ganz schwierig.
was ich eben sozusagen sagen wollte, ist mit dem Flughafen, das kann ja immer mal sein. Also es
Ja.
kann sein, wir haben irgendwo eine Verspätung. Und das Gleiche gilt ja auch hier. Man kann ja jetzt nicht zu dem Patienten sagen, wo beim Zahnziehen der Zahn auseinandergebröselt ist, anders als geplant. Du musst jetzt mal nach Hause gehen. Es ist zwar noch alles nicht fertig erledigt und du blutest auch. Ist also morgen kommen wieder, weil jetzt haben wir, sonst geht unser Bestellbuch sozusagen in die Grütze. Sondern ich glaube einfach, was ich möchte, ist, dass man mit meiner Zeit so sensibel umgeht, wie ich mit der Praxiszeit sensibel umgehe, indem man sagt, uns ist was Unvorhergesehenes dazwischen gekommen. Wir sind eine Viertelstunde im Verzug. Ist doch kein Problem. Danke.
Nein, ist auch kein Problem. Und vor allen Dingen, ich kann das ja auch klären, wer ist verantwortlich. Ist jetzt als allererstes Mal ist die Assistenz im Zimmer verantwortlich, die dann vielleicht mal vor an die Rezeption schreibt, du pass auf, wir haben ein Problem, wir brauchen länger. Und wenn das aber nicht geht, manchmal geht das ja aus gewissen Gründen nicht, und ich merke an der Rezeption, okay, da rührt sich nichts, dann gehe ich mal ganz leise ins Behandlungszimmer, mache ein fragendes Gesicht und zeig vielleicht mal auf die Uhr und dann kann die mir anzeigen, 5 Minuten, 10 Minuten, whatever, eine Bewegung verschiebst. Sonst war's. Aber ich gehe ja nicht rein und sag, wie lange dauert's noch, ihr seid im Verzug. Das gibt ja dem Patienten auf dem Stuhl auch ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Oh Gott, jetzt machen sie schnell, jetzt macht es nicht mehr ordentlich. Also auch das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die einfach so viel mehr ausmachen und wo ich meine A-Patienten, wo ich meine Lieblingspatienten viel, viel mehr erreiche, weil ich denen einfach wirklich Wertschätzung entgegenbringe. Und der wartet, der hat dann auch kein Problem, wenn er weiß, in aller Regel bin ich pünktlich. Und dann schreibe ich mir vielleicht immer auf, Herr Meier hat das letzte Mal eine Viertelstunde warten müssen, weil ein Notfall war. Und dann gucke ich halt, wenn Herr Meier das nächste Mal drinsteht, dass er überpünktlich drankommt. Dann gucke ich halt, dass ich das so hinkriege. Oder dass ich mich bedanke oder sonst irgendwas.
Ich
Aber das
glaube,
sind halt.
weißt du, was ein guter Punkt ist, den du eben auch schon mal genannt hast, den würde ich total gerne noch mal sagen, ist, ich glaube, wenn man von sich selber ausgeht, also als Behandlerin mit einem vollen Bestellbuch, wenn ich dann Auswärtstermine sozusagen habe, vielleicht bei anderen Ärzten, ne, dann habe ich ja auch eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, dass wenn man die Erwartungshaltung, die man von sich selber sozusagen hat, an jemand anderen auf das eigene Unternehmen, also auf die eigene Praxis überträgt, dann ist man, glaube ich, schon richtig gut. Und was mir auch wichtig ist, was ich richtig cool finde, ist auch eben zu sagen, um 10 Uhr muss der, damit das Bestellbuch funktioniert, also die Praxisorganisation funktioniert, der Terminplan funktioniert, muss der Patient ja tatsächlich nicht um 10 in die Praxis kommen, sondern er muss tatsächlich um 5 vor 10, 10 vor 10, je nachdem, was der noch machen soll. Sonst ist es ja, man ist ja selber sozusagen derjenige, der sich das eigene, die eigene, den eigenen Terminplan schrottet, wenn man den Patienten für 10 bestellt.
Ja, weil es vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja immer Patienten, die es nicht pünktlich hinkriegen. Und die kriegen halt dann die Termine so an. Kann man ja machen, dass das trotzdem im Terminkalender frei ist, aber dass der Patient die Erinnerung kriegt, okay, der hat um 10 Uhr einen Termin und der Office, sein Termin ist um 9:30 Uhr, weil ich genau weiß, der kriegt es wieder nicht hin und ist eine halbe Stunde zu spät. So, dann ist der davon, also es. Irgendwie, selbst wenn man alles gemacht hat, gibt es immer einen Rest von, ich weiß nicht, zwei, die es wirklich nicht hinkriegen und nie pünktlich sind. Und wird da, auch da gibt es ja Möglichkeiten. Die kriegen halt den Termin schon eine halbe Stunde früher, oder wenn ich weiß, aber gut. Also ich denke, da muss man dann einfach auch mal gucken, wie funktioniert es einfach. Und dann, das, die, irgendwann habe ich ausgeschimpft und das ist auch, das sind auch erwachsene Menschen und ich, klar, es gibt Regeln und wer sich nicht an die Regeln hält, der muss vielleicht auch mal wiederkommen. Aber wenn ich weiß, okay, der ist sonst zuverlässig und sonst einer meiner liebsten Patienten, der auch alles sonst mitzieht, dann schaffe ich da halt eine Special-Regel.
Das habe ich früher mit meinem heutigen Ex-Mann auch gemacht, damaligen Mann. Wenn wir um 8 Uhr abends wegfahren wollten, habe ich gesagt, wir fahren, also wenn wir um 8 Uhr verabredet waren, habe ich dem immer gesagt, um 7:30, der ist mir nur irgendwann auf die Schliche gekommen. Liebe Marien, ich würde
Super.
denken, wir könnten vermutlich noch sehr lange sprechen. Ich würde ganz gerne das nochmal zusammenfassen, was ich gehört habe, und du könntest es ergänzen mit den wichtigsten Punkten. Wir beginnen vorne und dann müssen wir leider die Trends in der Praxis der Zukunft in der dritten, in der dritten Folge machen. Ich finde es cool, weil ich denke einfach, da sind so viele Sachen zu besprechen. Also, wir beginnen damit mit dem Thema zu sagen, ich brauche ein Behandlungskonzept. Was ist das,
Ja.
was ich, für wen, ne, für was stehe ich? Aus diesem Behandlungskonzept leiten sich meine Wunschpatienten sozusagen ab. Und da ist es auch wichtig, konsequent eben zu sein und zu sagen, nein, ich will das nicht verwässern, denn wenn ich auf Dauer Freude an meinem Beruf haben will und den wirtschaftlichen Erfolg dazu haben will, der in dem Konzept begründet ist, dann ist es wichtig, an der einen oder anderen Stelle auch konsequent zu sein. Man muss es ja nicht radikal machen, sondern man kann das ja auch Stück für Stück machen. Wenn ich meine Ziel Patienten sozusagen definiert habe, dann ist die Frage, wie gehe ich mit denen um, dass die sich maximal hier wohlfühlen, dass die
Genau.
sozusagen, ne, welche Frage der Wertschätzung. Und ich denke mir manchmal, da kann es ja schon auch mal Sinn machen, jemand externen wie dich auch mit mal in die Praxis zu holen, als dass mal jemand mit Augen von außen eben guckt und sagt, okay, hast du gerade gesehen, du fuchtelst mit der Stütze vor den Patientenaugen oder hier ist das ganze Massagergerät sozusagen, Gerätschaft liegt hier offen drum, deckt es doch zu, brauchst doch den Patienten oder eben den Patienten abends nochmal anzuklingeln oder eben zu sagen, komm um 10 vor 10, dann haben wir in Ruhe dich, haben wir Ruhezeit, dich einzuchecken und können um 10 Uhr pünktlich starten, wie auch immer. Aber das kann man ja machen, wenn man tatsächlich eben auch mal jemanden von extern auf die Prozesse draufschauen lässt, und zu gucken. Dann habe ich verstanden, wenn ich das habe, sozusagen gibt es Behandlungszeiten, die für diese Wunschpatienten eben reserviert sind, damit die eben nicht so lange warten müssen. Und eben dieses ganze Betreuungspaket sorgt dafür, dass die sozusagen Stück für Stück mehr werden, und immer mehr Platz einnehmen und dafür ich mich von anderen Patienten die mich mehr belasten, als sie mich erfreuen, verabschieden kann.
Genau, richtig. Besser kann man es nicht sagen. Ja, so würde ich es auch sehen. Also wie gesagt, ich denke einfach, wichtig ist auch, sich wirklich selber treu zu bleiben und auch an den Traum zu glauben und auch dafür zu kämpfen und einzustehen. Und es geht anders. Also jeder, der draußen im Moment verzweifelt ist, es geht anders und man kann es drehen. Und es sind oft gar nicht die Riesenschritte notwendig, sondern manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die ich am Anfang ändere. Und ich habe schon so viel ein besseres Ergebnis, wo ich mich selber damit wohlfühle und wie ich auch wieder selber mehr zu dem komme, warum ich das eigentlich mache. Und da kann ich einfach nur Mut machen. Der Weg, den gibt's, den kann man gehen und der Weg ist am Ende leichter, als in dem zu verharren, wo man gerade drin steckt.
Und wer auf dem Weg vielleicht Unterstützung braucht, der könnte sich ja theoretisch auch an dich wenden. Wer
Sehr gerne, ja.
mit der Marien in Kontakt treten will, der kann es jederzeit über uns tun, denn wir wissen fast immer, wo die Marien steckt. Marens Kontaktdaten gibt es auch unter www.zahnärztin-netzwerk.de. Und ansonsten uns schreiben, uns anrufen. Wir stellen sehr gerne den Kontakt her. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, für heute danke, liebe Marien. Es ist gekommen, wie wir es schon gedacht haben. Es wird Folge 3 geben. Ich freue mich drauf. Und sage erstmal für heute lieben Dank für deinen Input.
Danke dir.